als wir dann da waren und die Natur gesehen haben in echt, war man wirklich so erschlagen, aber auch in so einem positiven Sinne. Du hast wirklich alles, was man sich so an Flora und Fauna irgendwie vorstellen kann. Und sind weitergefahren und auf einmal sehen wir im Rückspiegel, dass ein wirklich großer Soldat auf einem großen Pferd uns im Galopp hinterher reitet. Und da ging dann echt gar nichts mehr. Jedes Mal, wenn ich irgendwie das Auto so leicht angefahren habe, sind wir einen Meter gerutscht, aber ohne Kontrolle irgendwo hin. Irgendwann hat sich so ein grünes Plateau vor uns aufgetan. Und da hat man auch erst gemerkt, wie hoch man ist, weil man wirklich ein Bergpanorama gesehen hat. Also ich habe sowas zuvor in meinem Leben noch nicht gesehen. Es war wunderschön und einfach magisch. Und man konnte so weit schauen, nur mit Berggipfeln und keine Spur von Zivilisation.
Carlos, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Off the Path Podcast.
Danke, dass ich hier sein darf. Es freut mich sehr. Hey, Sebastian.
Du hast Kirgisistan als eines der schönsten Länder bezeichnet, die du je zu Gesicht bekommen hast. Erzähl mir das mal bitte ganz kurz, warum? Wie bist du dazu gekommen?
Also, wie ich dazu gekommen bin, ich war in Kirgisistan vor 2 Jahren, im Herbst 2023, mit meiner damaligen Freundin. Und es war tatsächlich ihre Idee. Weil sie hat so ein paar Reiseblogger und Reiseinfluencer irgendwie auf Instagram verfolgt. Und es ist ihr immer wieder in den Feed gespült worden, dass sie dann irgendwann zu mir war, schau dir das mal an. Das sieht irgendwie wunderschön aus, wollen wir da nicht mal hin? Und ich bin eigentlich generell immer sehr, sehr offen, was irgendwie neue Länder und sowas angeht. Und Kirgisistan vielleicht schon mal gehört im Erdkundenunterricht, aber jetzt nicht so wirklich ein Bild von dem Land gehabt. Und habe mir dann diese Reels angesehen auf Instagram und dachte, okay, wow. Das ist wirklich wunderschön. Lass uns das machen. Das ist mal was anderes. Irgendwie nicht so das normale Backpacking-Land wie Thailand oder Costa Rica, die auch sehr, sehr, sehr schön sind. Und dann ging das los, dass wir das geplant haben, haben uns dann, ich glaube, einen 3-Wochen-Slot rausgesucht, haben uns um einen Mietwagen gekümmert, so ein 4x4, weil wir dann auch wirklich auf Offroad-Routen irgendwie unterwegs sein wollten. Als wir dann da waren und die Natur gesehen haben in echt, war man wirklich so erschlagen, aber auch in so einem positiven Sinne. Weil du hast wirklich alles, was man sich so an Flora und Fauna irgendwie vorstellen kann in so einem Land, kriegt man, und zwar auf ganz, ganz kleinem Raum. Du hast wirklich hohe Berge, Gletscherlandschaften, irgendwelche Bergseen, aber dann auch Wüste, würde ich nicht sagen, aber wirklich so Steppe, dass du Kamele siehst und später am Tag sieht man irgendwie Yaks durch die Täler laufen, in Nadelwäldern. Also es ist einfach ein sehr, sehr magisches Land, an dem man sich einfach nicht satt sehen konnte. Dazu gehört auch irgendwie, dass es einfach noch sehr, sehr unerschlossen ist und die Natur einfach noch sich selbst überlassen. Es ist einfach nicht so bebaut, wie wir das zum Beispiel hier aus Deutschland kennen, durch die ganze Agrarkultur zum Beispiel, ja.
Also es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Jetzt hat diese Reise nicht so angefangen, wie ihr es euch vorgestellt habt. Ne? Ihr habt am Anfang eine Unterkunft irgendwie gehabt, die hat euch ziemlich bedrückt, sagen wir mal so.
Ja, das stimmt. Wir wollten auf jeden Fall irgendwie ein bisschen auf unser Budget auch achten, weil wir quasi noch sehr, sehr jung waren zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte eigentlich immer gute Erfahrungen mit Hostels gemacht auf meinen ganzen Reisen. Und dann haben wir nach Hostels geschaut in Bishkek, in der Hauptstadt, wo wir dann gelandet sind. Und dann hat es erstmal ein bisschen gedauert, bis wir den Laden überhaupt gefunden haben. Sind da angekommen und es wirkte alles sehr wie so ein privates Haus einfach. Und es war auf den ersten, also es hat erstmal einen guten ersten Eindruck gemacht, weil die Besitzerin war auch sehr, sehr freundlich und wir sind dann in die Küche gegangen und da saß dann ein älteres russisches Pärchen, was aber perfekt Deutsch gesprochen hat, die da irgendwie gerade ihre Reise beendet haben und da hatten wir eigentlich unsere erste schöne zwischenmenschliche Begegnung. Aber das Haus war auch irgendwie voll mit ganz, ganz vielen jungen Männern, die, glaube ich, irgendwie aus der Region kamen oder ein bisschen südlich davon, aus Pakistan oder Indien, wo ich gar nicht so genau einordnen konnte, was genau machen die hier, machen die so eine ähnliche Reise wie wir, gehören die zusammen oder sind die alle allein unterwegs? Und dann, was es dann quasi so ein bisschen interessant gemacht hat, sage ich mal, war die Toilettensituation. Es gab nur eine Toilette für all diese Menschen in dem ganzen Hostel und die wurde auch jeden Tag gereinigt von der lieben Dame, die das Hostel da geführt hat. Aber es hat wirklich nicht lange gedauert, bis das Klo wirklich verwüstet war und gestunken hat bis zum Himmel. Und wo wir uns einfach gefragt haben, okay, wie kann man so sein und einfach so die Arbeit auch von der Frau so so wenig wertschätzen. Und das kam dann quasi einfach dazu, dass ich irgendwie schon für mich wusste, okay, wir sind hier nur so ein, zwei Nächte und dann geht's weiter und dann wird's wunderschön. Aber auch unser Zimmer war jetzt nicht so wahnsinnig toll. Wir haben gefühlt eigentlich auf so einer Holzplatte geschlafen, dass dann die ersten Tränen bei meiner damaligen Freundin schon geflossen sind. Weil wir eigentlich einen schönen Start hatten. Also wir waren davor ein paar Tage noch in Istanbul und hatten dann eine wirklich schöne Zeit. Und dann war das wie so ein Schlag auf einmal, wo man so realisiert hat, okay, wir sind jetzt hier draußen in der echten Welt. Ja, aber zum Glück sollte es dann nicht so bleiben.
Wie war es, wie wurde es denn dann noch?
Es wurde dann einfach so, dass wir gerade zum Beispiel, was die Unterkünfte angeht, einfach nicht mehr in so Hostels unterwegs waren, weil es dann auch irgendwie außerhalb von Bishkek gar nicht solche Hostels mehr gab. Sondern wir waren in ganz, ganz vielen privaten Unterkünften, dass man einfach wirklich bei Familien zu Hause war und dann teilweise auch wir die einzigen Gäste waren oder halt noch irgendeine andere Person. Auch sind halt auch nicht viele Touristen unterwegs. Und es war halt, hat sich immer so angefühlt, als wäre man irgendwo nach Hause gekommen. Das war ein ganz, ganz schönes Gefühl, weil eigentlich egal, wo man in der Welt unterwegs ist, habe ich das Gefühl, dass einem einfach super viel Gastfreundlichkeit entgegenkommt. Aber Kirgisistan war echt nochmal irgendwie besonders, was das angeht. Weil du kommst dahin als irgendwie ein deutsches, junges Pärchen, kennst die Menschen nicht, bist auch noch nicht so wirklich vertraut mit der Kultur und dir wird so eine Herzlichkeit entgegengebracht. Die Leute teilen ihr Essen mit dir, ohne dass sie dafür irgendeine Gegenleistung erwarten. Außer vielleicht, dass du was über deine Heimat erzählst und in Interesse bekundest dann an ihrer Heimat. Aber das haben wir auch mitgebracht, dass man da einfach so spannende Persönlichkeiten irgendwie kennengelernt hat, die einfach ein ganz, ganz anderes Leben führen als man selbst. Ja, und das war einfach, das haben wir quasi jeden Tag gemacht, beziehungsweise jede Nacht. Sind jetzt nicht mit Zelt und Schlafsäcken umhergereist, sondern haben quasi immer versucht, uns ja mit den Leuten zu verknüpfen.
Aber ist das, weil das sowieso dort angegeben oder angeboten wird, oder habt ihr euch bewusst für, weiß ich nicht, eine Option wie Couchsurfing oder so entschieden? Oder sind diese Gästehäuser einfach die Art und Weise, wie man dort übernachtet?
Es ist schon eigentlich die Art und Weise, wie man dort übernachtet. Also es gibt auch Hotels zum Beispiel, also gerade am Issyk-Kül, diesen großen See in der Mitte des Landes. Das sind dann aber wirklich so Ferienresorts und das war halt gar nicht die Art Unterkunft, nach der wir gesucht haben. Und diese Unterkünfte, von denen ich halt gerade gesprochen habe, die findet man dann einfach auf Airbnb oder Booking.com. Und wir haben das halt alles immer sehr spontan gemacht. Dadurch, dass wir halt einen Roadtrip gemacht haben, mussten wir halt nie so genau, wo wir am Abend dann landen, und haben uns die Sachen dann auf Booking oder meinetwegen auch auf Google Maps einfach rausgesucht und sind dann dahin gefahren und haben an die Tür geklopft. Und dann ging das eigentlich immer ganz spontan, dass wir da übernachten durften. Einmal haben wir tatsächlich auch Couchsurfing gemacht. Wir wollten dann auch einfach eine Couchsurfing-Erfahrung haben, wo wir sagen, okay, da fühlen wir uns gut mit, das würden wir gern probieren. Und wir wollten das auf jeden Fall auf dieser Reise ausprobieren. Ja, das sollte eine der schönsten Nächte werden, oder eine der schönsten Unterkünfte, die wir auf dieser Reise hatten, ja.
Okay, cool. Sprechen wir gleich nochmal. Wenn jetzt sich jemand für Kirgisistan interessiert, dann hat er vermutlich, so wie ich, erstmal überhaupt keine Ahnung. Du hast jetzt so ein paar Stichwörter schon mal genannt, die vielleicht mal was so sagen. Das ist einmal Bishkek, das ist die Hauptstadt, glaube ich, von Kirgisistan, wo man landet, wo man startet. Nimm uns mal mit, um uns einen Überblick zu geben, was für eine Route ihr gereist seid. Ich glaube, du hast gerade 3 Wochen genannt.
Genau, wir waren, glaube ich, so ungefähr drei Wochen unterwegs, sind dann aus Istanbul nach Bishkek geflogen, waren da, wie gesagt, in dem Hostel, haben unseren Mietwagen abgeholt und sind dann losgefahren. Und zu Kirgisistan generell, also es liegt unter Kasachstan, westlich von China, und ist eigentlich ein Land, das von der Größe halb so groß ist wie Deutschland. Also es ist eigentlich wirklich nicht sonderlich groß, gerade wenn man es mit 3 Wochen befahren will. Aber wir haben uns dann trotzdem dazu entschieden, nicht das ganze Land bereisen zu wollen, um halt die Orte, die wir sehen, auch wirklich in uns aufzusaugen und genießen zu können. Und sind dann erstmal Richtung Osten gefahren. Und da liegt dann halt quasi im Nordosten der Issyk-Kül, dieser große See. Und haben uns dann quasi erstmal dazu entschieden, im Süden des Issyk-Küls lang zu fahren. Da hatten wir dann auch die ersten Panoramen irgendwie schon gesichtet und Couchsurfing gemacht und einfach unsere Zeitgenossen. Sind dann Richtung Karakol, Das dürfte sogar, glaube ich, die zweitgrößte Stadt sein. Auf jeden Fall eine der größeren Städte. Die liegt im Osten des Isikhöls. Und von dort sind wir nach Engelcek gefahren. Ich denke, da sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Das ist eine Geisterstadt ganz nah an der Grenze zu China, die damals von den Sowjets irgendwie zurückgelassen wurde. Weil es ein ehemaliges sowjetisches Land. Und das war auf jeden Fall ein großes Abenteuer. Und dann sind wir von da wieder zum Isikhöl und dann die ganze Strecke einmal zurück. Und haben dann quasi im Zentrum des Landes noch ein paar Sachen erkundet. Wir waren in Narin und beim Songkul, das ist so ein Bergsee. Und dann waren die 3 Wochen tatsächlich auch schon um, weil dadurch, dass wir immer so Offroad-Routen halt quasi genommen haben von der Hauptstraße und man die dann halt kilometerweit in die Natur reinfuhr, aber halt auch wieder komplett zurückfahren musste, hat das echt immer viel Zeit gekostet, die wir uns natürlich dann gerne genommen haben. Aber dann war es für uns halt nicht möglich, das ganze Land zu sehen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch nochmal ein guter Grund, irgendwie zurückzukehren, weil gerade der Südosten soll auch einfach sehr, sehr schön sein und halt noch unerschlossener und noch, dass einfach noch mehr unberührte Natur vorliegt, ja.
Wenn ich jetzt neu in einem Land bin, wo ich noch nie war, dann stelle ich mir immer so die ersten Fragen, so wie komme ich da jetzt zurecht? Also du hast jetzt gerade den Mietwagen genannt, du hast auch einen Allrad-Mietwagen, hast du gesagt. Da gehe ich vermutlich jetzt nicht auf Check24 und vergleiche Preise, oder?
Ja, wir haben uns aber einfach quasi eine ganz normale Internetrecherche gegeben und vielleicht mal auf irgendwelchen Blogposts zu Kirgistan geschaut, ob jemand halt mit Mietwagen Erfahrung gemacht hat und mit Anbietern und haben uns dann einfach so ein paar Namen rausgesucht, die verglichen sind, dann quasi auf die Webseiten gegangen, haben vielleicht mal ein paar E-Mails geschrieben für Kostenvoranschläge und haben uns dann irgendwann entschieden, das war eigentlich so die Art und Weise, wie wir da vorgegangen sind. Also wir haben es nicht vor Ort dann gemacht, dass wir dann erst auf die Suche gegangen sind, weil wir halt auch wussten, dass unsere Zeit irgendwie kostbar sein wird. Und wenn wir da jetzt vor Ort nichts finden oder nichts Zufriedenstellendes oder nichts in unserem Preissegment, dass uns das quasi nicht die Zeit raubt. Wieso der ÖPNV dann vor Ort ist und mit Bussen reisen, dazu kann ich leider nicht sagen, weil wir das halt gar nicht gemacht haben, ja.
Also ein Tipp über, also wart ihr zufrieden mit dem Wagen, mit dem Mietwagenfirma? Über wen habt ihr das gebucht?
Den Namen habe ich leider nicht mehr ganz parat und ich habe versucht, den nochmal rauszusuchen. Mein großer Tipp wäre eigentlich beim Thema Mietwagen vor Ort irgendwie zu bezahlen, beziehungsweise von diesem Vertrag, von der Reservierung vor Ort zurücktreten zu können, weil wir waren nicht zufrieden mit unserem Wagen. Standen dann quasi aber halt da und wie ich gerade schon erklärt habe, wollten wir halt keine Zeit verschwenden. Das Problem mit dem Wagen war nämlich zum Beispiel, dass in der Windschutzscheibe schon Riss war und auch irgendwie das Auto schon einige Beulen irgendwie hatte. Das Profil von den Reifen war super heruntergefahren, was natürlich bei so einem Allrad dann irgendwie eine wichtige Sache ist, dass man da irgendwie Grip unter den Reifen hat. Und dann standen wir da und waren halt mussten halt diese Entscheidung treffen, ob wir diesen Wagen jetzt nehmen und haben uns dann einfach quasi notgedrungen dazu entschieden, okay, wir machen das jetzt, wir probieren das einfach mal aus. Und wir hatten dann einfach, glaube ich, auch viel Glück, war wahrscheinlich auch ein bisschen naiv. Also mit den Reifen sind wir eigentlich einigermaßen gut zurechtgekommen. Ich weiß nicht, ob uns mehr Profil wirklich groß geholfen hätte bei der einen Geschichte, die ich noch über Engelcek nachher erzählen werde, wo wir ein bisschen stecken geblieben sind. Und ja, die Scheiben sind zum Glück auch nicht weitergerissen. Aber ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Sache, dass man dann nicht auf irgendeine Falle irgendwie hereinfällt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt schon alles bezahlt, ich muss diesen Wagen jetzt nehmen und dann kriegt man wirklich was vorgesetzt, was einfach nicht dem entspricht, was man braucht, um die Reise zu machen, die man möchte. Ja.
Es kommt immer darauf an, in welchem Land man unterwegs ist. Also in vielen Ländern gehört eine gerissene Scheibe zum guten Ton, weil alle eine gerissene Scheibe haben, weil einfach die Straßenverhältnisse es so hergeben. Also manche Länder, da werden die Scheiben gar nicht erst repariert von Mietwagen, weil sobald der Kunde oder der Gast vom Hof fährt, er sofort den nächsten Steinschlag bekommt in einer neuen Scheibe und es irgendwann super ärgerlich ist, nach jeder Miete eine Scheibe wechselt.
Nee, das auf jeden Fall. Also wir haben auch viele Autos gesehen in Kirgistan mit gerissenen Scheiben, deswegen stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wir waren halt am Anfang dann ein bisschen skeptisch, aber es ist alles gut gegangen.
Ja, wenn ich reise, dann ist für mich immer also ich war jetzt gerade in Japan, 2 Wochen und dann waren wir in Tokio, in Kyoto, Osaka, das sind alles so Großstädte und da kriege ich immer einen zu viel eigentlich, so lange in der Großstadt bin. Ich liebe die Natur, ich liebe wilde Tiere und ich habe mich gefragt, so was kann ich denn da eigentlich so sehen? in Kirgisistan und du hast jetzt gerade schon gesagt, Kamele, Yaks, bin der Meinung, ich bin mir gar nicht so 100% sicher, ich bin da selber noch nie gewesen und ich immer so von Hören sagen und natürlich halt hier im Podcast habe ich vielleicht schon mal den einen oder anderen Gast gehabt, hier habe ich schon über 400 Gäste hier gehabt, mir wurde mal gesagt, ich glaube, dass in Kirgisistan unglaublich viele Wildpferde gibt. Ist das dort so oder ist das in einem Nachbarland so gewesen? Es gibt ja doch ein paar Stan-Länder.
Genau, es gibt ein paar Stan-Länder, wie es in den Nachbarländern ist, weiß ich nicht so genau, ich kann es mir vorstellen, dass es ähnlich sein wird, aber das, was man über Kirgisistan mit den Wildpferden sieht, das stimmt auf jeden Fall. Das ist dann nicht irgendwie ein Lockruf von Instagram oder von irgendwelchen Reiseportalen, die Werbung schalten, um Tier- und Pferdeliebhaber ins Land zu locken, sondern wir haben wirklich häufig, eigentlich täglich, wenn wir mit dem Auto da durch die Natur gefahren sind, halt Gruppen an Wildpferden gesehen. Also wirklich herrenlos, ohne Sattel, ohne Menschen, der quasi die Pferde dann irgendwie durch die Weiten da treibt. Und es war einfach immer ein sehr, sehr magisches Gefühl, weil die Tiere auch sehr zutraulich waren. Und natürlich, wenn wir die dann aus dem Auto gesehen haben, dann sind wir nicht unbedingt ausgestiegen, weil wir auch dann quasi einerseits die Tiere halt respektieren wollten, die da einfach frei durch die Landschaft getrabt und geritten sind. Aber das sind auch wirklich große, große, kräftige Tiere, solche Wildpferde, dass man da, wenn man ja unvorsichtig ist, sich auch, glaube ich, schnell in Gefahr begeben kann. Ja, und das ist auf jeden Fall kein Mythos. Ich war zum Beispiel auch in Kuba unterwegs letztes Jahr und war da auch gespannt, ob dann irgendwie alles, was man so von Kuba irgendwie aus dem Fernsehen sieht, ob das einfach ein Mythos ist. Aber Havanna sieht tatsächlich so aus, wie man sich das vorstellt. Und es gibt auch die ganzen alten Autos da noch. Und das ist dann immer ganz schön zu sehen, wie das, was man eigentlich nur von dem Bildschirm kennt, halt wirklich Realität ist und wie es sich dann vor Ort auch einfach ganz anders anfühlt und man im Moment verweilen kann, ja.
Ja, klar. Du hast jetzt gerade gesagt, die Pferde ohne Menschen, ohne Hirten. Ich erinnere mich, hatte in dem Gespräch oder beziehungsweise was du mal geschickt hast, als Vorbereitung auf die Folge eine Begegnung mit einem Hirten erzählt, auf einem Bergplateau, die dich halt irgendwie doch ein bisschen mitgenommen hast. Kannst du mir darüber noch was erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Das war direkt nach der Couchsurfing-Erfahrung. Und wir haben uns dann wieder so eine Route rausgesucht, wo wir wussten, okay, wir müssen hier über Stock und Stein, wollen wir irgendeinen Berg hochfahren. Und das war wirklich, hat sich angefühlt wie ein hoher Berg, der Weg gar nicht so weit war. Wir sind da wirklich über riesige Felsen irgendwie rüber, haben unseren Unterboden aufgeschlürft mit dem Auto, haben es dann aber irgendwie geschafft, zwischendurch mal schieben, einer aussteigen und nachjustieren. Es war eine ganz, 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 ganz wilde Fahrt da hoch und irgendwann hat sich so ein grünes Plateau vor uns aufgetan. Und da hat man auch erst gemerkt, wie hoch man ist, weil man wirklich ein Bergpanorama gesehen hat. Also ich habe sowas zuvor in meinem Leben noch nicht gesehen. Es war wunderschön und einfach magisch und man konnte so weit schauen, nur mit Berggipfeln und keine Spur von Zivilisation einfach. Und da war dieses Grasplateau und dann haben wir das Auto da abgestellt, sind dann ein bisschen herumgelaufen, haben Fotos gemacht, haben was gegessen. Auf einmal kam da eine Herde Schafe über das Plateau und dahinter war halt ein Schäfer in Hirte auf eines dieser riesigen Pferde, wie ich sie irgendwie in der Größe noch gar nicht in Deutschland gesehen habe. Und auf dem Pferd hat der Hirte so ein sehr kerniger großer Mann. Und der kam dann zu uns herübergeritten und wir waren wirklich die einzigen drei Personen, exklusive halt der vielen Schafe, die da umhergelaufen sind. Da haben sie uns rübergeritten und hat uns beäugt, einen nach den anderen. Und wir hatten halt keine Möglichkeit, um uns mit dieser Person zu verständigen wirklich. Und haben ihn angelächelt und irgendwie signalisiert, dass wir es hier einfach sehr, sehr schön finden. Und er hat uns beiden die Hand gegeben. Ich weiß gar nicht, wie meine damalige Freundin den Händedruck empfunden hat, aber ich empfand ihn als sehr stark. Aber ich glaube, das lag gar nicht daran, um uns irgendwie ein Zeichen senden zu wollen, dass er jetzt hier der Stärkere ist und auf dem Pferd sitzt, sondern er hatte einfach durch die händische Arbeit, die er wahrscheinlich sein ganzes Leben verrichtet hat, einfach unfassbare Pranken, die mir dann fast meine Hand zerschmettert haben. Und dann hat er einmal geknurrt, uns zugenickt und ist dann einfach wieder weggeritten, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Und das war irgendwie eine sehr, gerade auch in dieser Kulisse, einfach eine sehr magische Erfahrung, weil es dann häufig irgendwie keine Worte brauche, um sich zu verständigen. Das ist eh irgendwie was, das ich ganz viel oft von meinen Reisen irgendwie mitgenommen habe. Und was auch in Kirgisistan häufig passiert ist. Dass man, um mit einem Menschen auszukommen, sich gar nicht irgendwie mit Sprache verständigen muss, sondern auch einfach so Zeit miteinander verbringen kann und sich wertschätzen kann. Und das war dann einfach ein sehr, sehr schöner Moment, den mir auch einfach aufgrund des Settings sehr in Erinnerung geblieben ist, ja.
Ja, okay. Ihr habt nochmal ganz kurz zurück zu eurem Mietwagen, denn weil ihr es gerade erzählt hast, ne, warst du da oben auf diesem Grasplateau mit eurem Wagen ganz alleine. Und du hast ja gesagt, der wenig Profil, Scheiben gerissen und so. Wie hat denn der Wagen das alles so mitgemacht? Dieses rough Terrain, dieses wilde Land. Ich hatte mal irgendwie gelesen, ihr habt hier und da immer wieder Probleme gehabt, mal auch in eine Werkstatt anfahren müssen. Wie lief das?
Also ich würde sagen, wir hatten keine so großen Probleme, dass uns das irgendwie das Reisen verhindert hätte. Also das größte Problem war eigentlich echt, dass uns manchmal dieser Unterboden, der eigentlich eher so eine Plastikdecke war, um halt quasi das ganze Interieur von dem Wagen halt zu schützen, weil es halt eben genau dafür gedacht ist, halt solche Routen zu fahren, und es ist einfach klar, dass von unten viel Dreck und viel Geröll irgendwie gegenkommt. Damit setzt man gut und gerne mal auf, gerade wenn man solche Routen irgendwie fährt, dass wir da manchmal gemerkt haben, wir hatten auch das Fenster auf, weil es dann teilweise auch im Oktober noch sehr, sehr warm war, wenn man quasi auf den in niederen Gefilden irgendwie unterwegs war, sind wir dann einmal irgendwie so langsamer gefahren und dann hörst du das auch. Und dann sind wir ausgestiegen und haben halt gesehen, dass dieser Plastikboden halt an ein, zwei Stellen dann irgendwie hing und über den Boden geschliffen ist. Und das hatten wir, glaube ich, zweimal auf jeden Fall, wenn nicht sogar dreimal, dass wir dann quasi einfach in Werkstätten gefahren sind, die wir uns auch einfach auf Google Maps dann rausgesucht haben. Und das war dann auch eigentlich, ist wieder geendet in wirklich einfach schönen zwischenmenschlichen Begegnungen und in ganz, ganz viel Herzlichkeit, die uns da entgegengebracht worden ist. Weil wir sind dann dahin gefahren und haben halt wirklich nur das Problem gezeigt. Und dann ging das schon los, dass sich die Leute da ans Werk gemacht haben. Und ganz häufig bei Reisen ist es halt so, dass man sich wirklich vorher erkundigen sollte, was Dinge kosten. Das haben wir in Kirgisistan aber irgendwann einfach gar nicht mehr gemacht, weil wir wussten, okay, wir werden hier irgendwie nicht über den Tisch gezogen oder halt nicht so über den Tisch gezogen, dass es für unsere sehr privilegierten europäischen Verhältnisse wirklich ins Gewicht schlagen würde. Dass wir da pro Reparatur teilweise nur ganz, ganz wenige Euro gezahlt haben, umgerechnet. Obwohl da teilweise 20 Minuten oder 30 Minuten an dem Auto mit mehreren Personen herumgefuhrwerkelt wurde. Genau, und einmal wurde uns ein Reifen aufgepumpt, das andere Mal haben wir uns rumgefragt, und dann hat uns einfach ein Zivilist, ein Mensch, der da gewohnt hat, zu der nächsten Werkstatt geführt, aus Nettigkeit. Und dann das andere Mal, da ist uns auch der Unterboden ein bisschen abhanden gekommen. Da sind wir in der Werkstatt gefahren, und da war dann ein Vater mit zwei Söhnen. Die waren, glaube ich, so, lass sie 10 Jahre alt gewesen sein, irgendwie in dem Dreh. Und die haben auf jeden Fall mehr davon verstanden, wie man Auto repariert, als ich. Und das war einfach irgendwie spannend zu sehen. Man hat natürlich auch darüber nachgedacht, okay, arbeiten die Kinder gerade nur in der Werkstatt? Auch wie lang? Und gehen sie zur Schule? Das war irgendwie unklar in diesem Moment. Aber dann hat der Papa, der auch einfach ultra freundlich war, mit seinen zwei kleinen Söhnen, da kurz das Auto fix gemacht, und dann haben wir da 2 Euro oder 3 Euro gezahlt, und dann haben sich die Wege wieder getrennt. Ja, das waren auf jeden Fall besondere Erfahrungen.
Lass uns mal über die Orte sprechen. Du hast jetzt ein paar Mal Izikl angesprochen, auch diesen einen anderen Ort, Enilcek. Nimm uns mal mit auf diese Reise, bring uns mal die Orte näher. Was habt ihr wo wie erlebt?
Genau, also auf dem Weg bis nach Enilcek, als wir halt bei diesem Izikl lang gefahren sind, da war halt diese Couchsurfing-Erfahrung, und die Geschichte mit den Hütten ist da passiert. Und sonst haben wir einfach wirklich viele schöne, verschiedene Natur gesehen. Aber ich würde sagen, die Reise dann nach Enilcek war wirklich das größte Abenteuer, was wir hatten. Und die besonderste Erfahrung, die es dann nochmal wirklich von den anderen Sachen abgehoben hat. Dazu muss man erstmal sagen, was, glaube ich, wichtig ist, wenn man nach Kirgisistan reist und so eine Reise in dem Stil irgendwie machen will, dass man sich auf jeden Fall vorher beim Auswärtigen Amt erstmal erkundigen sollte, für welche Region man vielleicht noch eine extra Erlaubnis braucht. Weil gerade in den Grenzregionen, zum Beispiel zu China, wo Enilcek liegt, muss man auf diesen Off-Road-Routen mitten im Nirgendwo an irgendwelchen Militärstützpunkten, also an kirgisischen Militärstützpunkten vorbei, wo man eine Art Erlaubnis quasi vorzeigen soll, auf Papier, dass man halt in diese Region hinein darf. Und das ist an sich alles gar kein Problem. Also wir haben die damals ohne weiteres bekommen. Ich glaube, meine damalige Freundin hat sich primär erstmal darum gekümmert. Man muss es aber auf jeden Fall vor der Reise beantragen.
Wo muss ich das beantragen?
Das würde ich dann, beim Auswärtigen Amt steht das auf jeden Fall noch und das leitet dich dann auf die jeweiligen kirgisischen Seiten halt weiter. Deswegen, ich würde einfach jedem raten, selber nachzuschauen, weil ich auch nicht weiß, ob sich das ändert. Stellt aber auf jeden Fall kein Problem dar. Und als wir dann nach Engelcheck gefahren sind, haben wir dann langsam gemerkt, okay, die Natur wird ein bisschen rougher, es wird kälter, es wird windiger. Man hat mehr so matschige Landschaften und dann mussten wir erstmal über einen Bergpass rüber, wo wir uns dann an Serpentinen irgendwie durch einen Schneesturm gehangelt haben und uns kamen immer wieder große Laster entgegen, so dass man dann teilweise auf diesen Serpentinen, wo es dann wirklich an der einen Seite ganz, ganz krass runterging, den Berg hinab, mitten ins Nichts, dass wir uns da an diesen Lastern dann vorbeiquetschen mussten und immer irgendwie wirklich sprichwörtlich am Abrutsch standen. Das haben wir dann aber irgendwie überlebt und sind dann weitergefahren, noch durch irgendwelche Schluchten und Flusslandschaften. Und irgendwann hat sich für uns ein Tal aufgetan, ein wirklich großes Tal, wie wir das da vor halt Stunden nicht mehr gesehen haben. Und in der Mitte, beziehungsweise am Kopf des Tals, lag Engelcheck, diese Geisterstadt. Und da waren, das ist so, 4-5 Straßen irgendwie gewesen sein und ganz, ganz viel leerstehende Häuser. Und die Stadt wurde damals von den Sowjets errichtet für den Minenabbau oder für den Kohleabbau oder irgendwie sowas. Und wurde dann zurückgelassen nach dem Fall der Sowjetunion und dann hatte irgendwie keiner mehr so richtig Verwendung dafür. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr mysteriöser Ort war, an dem wir da waren. Und dann sind wir noch ein Stückchen weitergefahren, weil wir die Region irgendwie erkunden wollten und dann haben sich auf einmal so heiße Quellen aufgetan, die wir gar nicht erwartet hatten. Und da konnte man dann echt irgendwie mitten im Nirgendwo nahe der chinesischen Grenze hoch in den Bergen sind wir dann wirklich in heiße Bäder gestiegen und konnten da baden und mussten dann auch quasi notgedrungen vor Ort da übernachten, weil wir gemerkt haben, okay, wir sind jetzt so weit gefahren und wir haben die Zeit auch ein bisschen unterschätzt, dass wir dann einfach im Auto schlafen mussten. Und das war ungeplant, wir waren dementsprechend auch nicht drauf vorbereitet, hatten nur ein paar Pullis dann irgendwie dabei und halt unsere Jacken. Und es war dann eine sehr kalte, aber auch eine sehr kurze Nacht, weil wir es dann einfach nicht lange ausgehalten haben, ohne die Heizung vom Auto anzuschalten. Dafür musste aber der Motor laufen und wir wussten, dass wir nicht mehr wirklich viel Sprit hatten, um den Rückweg anzutreten. Das heißt, es wurde dann langsam irgendwie knapp. Und dann sind wir kurz vor Sonnenaufgang irgendwann losgefahren und haben einen Rückweg angetreten, der wirklich sehr emotional aufgewühlt irgendwann war, weil der Sprit ging langsam zur Neige. Wir haben dann quasi eine andere Straße genommen, weil wir die Route, die war kreisförmig, so dass wir halt einmal alles irgendwie auch sehen. Und dann ging das nämlich los, dass wir wirklich in ein Schneegestöber geraten sind, was seinesgleichen irgendwie gesucht hat, ja.
Hört sich wild an. Sind das die Karatash Wild Hot Springs gewesen, zufällig? Weißt du das?
Boah.
Ich bin nämlich während deiner Erzählung, und das mache ich eigentlich immer, bin ich immer bei Google Maps unterwegs und schammel halt alles an. Und die sind zumindest irgendwie südlich von Engelcheck.
Karatash meintest du, ne?
Ja, Karatash Wild Hot Springs.
Ja, das sieht gut aus. Ich bin ja auch gerade auf Google Maps nebenbei unterwegs. Das sind die, ja.
Sieht cool aus. Ich meine, ich finde das sowieso total geil. Du hast ja diesen wilden Fluss da links davon und dann hast du diese Hot Springs und wenn du dann, das ist wie in Island, ne, gehst du in so einen Hot Spring und dann machst du halt noch ein bisschen Eisbaden nebenbei, wenn du so richtig schön aufgewärmt bist. Aber ich meine, ihr wart im Oktober unterwegs, ne? Das heißt, also im Oktober, man ist ja auch so hoch da, das ist ja sehr, sehr bergig, dass halt so ein Schneesturm einen schon auch mal überraschen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Und das, also wie halt Flora, Fauna und die Tierwelt irgendwie sehr, sehr wechselhaft ist, ist auch das Wetter dann einfach sehr wechselhaft, je nachdem, wo man sich befindet. Also wie ich schon meinte, dass halt, wenn man in den Tälern unterwegs ist oder halt nahe des Sees, also Kyrgyzstan liegt generell sehr hoch, dass man dann aber dann wirklich immer noch sehr, sehr viel Also wir waren einfach nur in kurzer Hose und T-Shirt irgendwie unterwegs, weil es immer noch so warm war. Also auch wärmer als in Deutschland in dieser Jahreszeit. Wir haben auch mit den Leuten gesprochen. Ich glaube, wir hatten auch ein bisschen Glück, was das Wetter anging. Aber sobald man dann echt die Bergpässe dann irgendwie hochgefahren ist, hat man dann gemerkt, okay, es ist Zeit für die dickeren Sachen. Und man hat sich dann wirklich nach einer halben Stunde irgendwie auf einmal in einem Schlägestöber wiedergefunden, nachdem man davor in der Sonne gebrutzelt hat. Das war auf jeden Fall eine ganz, ganz besondere Sache, ja.
Wie habt ihr eure ganzen Routen gefunden? Also ich meine, wenn ich jetzt so also durchgehe, dann sehe ich halt immer mal wieder ein paar Straßen, aber diese Straßen, die enden dann irgendwie so im Nichts meistens. Also du hast hier immer irgendwie so eine Zahl und dann eine Straße, die endet dann irgendwie und dann siehst du aber trotzdem, da geht doch noch irgendwie ein Weg weiter. Jetzt wüsste ich jetzt mal als Laie nicht, darf ich diesen Weg fahren, darf ich den nicht fahren? Wie habt ihr euch da eure Routen?
Genau, wir hatten uns, als wir uns entschieden haben, halt diese Reise machen zu wollen, auch ein bisschen darüber informiert, okay, wir haben uns die gleiche Frage gestellt, sage ich mal. Und haben dann unsere Recherche begonnen und sind dann über ein Buch gestolpert von Untraveler heißen die. Auch so, eigentlich so ähnlich wie ihr. Auch ein Reisepärchen mit Blog und allem, was dazugehört. Und die beiden haben ein Buch herausgebracht, was einem quasi genau all diese Fragen und Probleme irgendwie abnimmt, wo halt im ganzen Land halt diese Offroad-Routen halt eingezeichnet sind, so dass man auch dann eigentlich kein Internet und Google Maps mehr braucht, um die Wege zu finden. Das ist dann aber quasi nicht alles, sondern was dann halt wirklich wichtig war, ist, dass bei diesen Stellen dann auch genau eingezeichnet wurde, okay, wo wird's schwierig? Wo sind diese Militärstützpunkte? Für welche Bereiche braucht man quasi dann extra Genehmigung? Welches Auto braucht man dafür? In welcher Jahreszeit kann man diese Strecke fahren? Das waren alles Sachen, die da irgendwie drin standen. Und das wurde dann echt auch auf dieser Reise unsere Bibel. Und es gibt bestimmt auch noch andere Anbieter, die irgendwie ähnliche Bücher oder meinetwegen auch Apps herausgebracht haben. Aber das ist eine Sache, die würde ich auf so einer Reise nicht missen wollen. Einerseits ist es natürlich schön, auch einfach auf eigene Faust irgendwie Sachen zu erkunden. Aber wir hätten so viele tolle Erfahrungen und Panoramen nicht gemacht, beziehungsweise nicht gesehen, hätten wir dieses Buch nicht gehabt, weil diese Eingangswege, um zu diesen Routen zu gelangen, die sind super unscheinbar. Das ist dann einfach nur ein Feldweg irgendwie von der Hauptstraße. Den würde man niemals nehmen, weil man denkt ja, das führt ja eh irgendwie nirgendwo hin. Und dann fährst du den aber 11 Kilometer runter und befindest dich an einem der schönsten Orte der Erde. Und
habt ihr denn vorher, ja, ihr beide überhaupt irgendwelche Allrad-Erfahrungen gehabt oder war das das erste Mal? Weil ich frage mich, ja, wenn man keine Ahnung hat, dann ist es ja oftmals so ein bisschen, kann ein Auto das eigentlich? Also woher habt ihr den Mut gehabt, weiterzufahren, wenn es irgendwie so aussah, als würde es nicht weitergehen?
Ich glaube einfach, wir haben sehr versucht, auf unseren gesunden Menschenverstand irgendwie zu vertrauen und unserem Gefühl. Es gab auf jeden Fall Momente, wo wir halt Routen abgebrochen haben, weil wir gemerkt haben, okay, es geht nicht weiter. Also einmal, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Da sind wir echt in so eine Art Autoschlange irgendwie geraten. Man hat ja echt nicht viele Touristen getroffen, aber das war dann so mein Ort, wo so ein paar Leute zusammengekommen sind, weil es einfach eine Stelle gab, wo kaum Autos irgendwie rübergekommen sind. Und man hat es dann versucht und ist dann direkt an der nächsten Stelle irgendwie wieder gescheitert, weil es so steil war, so ohne Not. Also danach ging es wieder, aber es war einfach zu steil und mit zu viel Geröll, dass wir dann da einfach die Entscheidung getroffen haben, okay, wir drehen jetzt um. Das hat hier keinen Zweck. Das macht jetzt auch gerade nicht mehr so richtig Spaß und man verplempert dann eher so ein bisschen seine Zeit. Das war halt so ein Punkt. Und um auf die Rückreise aus Engelcheck zurückzukommen, da hatten wir eigentlich, was das Auto angeht, unsere krasseste Erfahrung, weil wir sind dann erstmal durch diese Schneegestöber irgendwie weitergefahren und dann ist erstmal noch was passiert. Da war wieder so ein Militärstützpunkt, aber wir sind halt rausgefahren nach Kirgisistan, wieder ins Landesinnere und die Tore waren offen und dann dachten wir, okay, hier hält uns keiner auf, also können wir einfach weiterfahren. Und dann haben wir das auch getan, sind da durchgefahren durch diesen Stützpunkt und sind weitergefahren. Und auf einmal sehen wir im Rückspiegel, dass ein wirklich großer Soldat auf einem großen Pferd uns im Galopp hinterher reitet. Und dann waren wir so, was ist denn da los? Halten wir mal an. Und dann haben wir da unsere Genehmigungen vorgezeigt, wurden ein paar Mal angeknurrt, und weil wir uns wieder kaum verständigen konnten. Und haben viel gelächelt. Das hilft sowieso immer, wenn man reisend ist und sich nicht so wirklich verständigen kann. Viel Lächeln hilft immer, egal wo man ist auf der Welt. Und genau, dann durften wir weiterfahren und mussten aber wieder über diese Berge zurück. Also nochmal wirklich hochfahren. Und da hatten wir echt einen Moment mit dem Auto, wo wir wussten, okay, es gibt auch kein Zurück mehr. Wir müssen da vorne und auch bald, weil, wie gesagt, als Erinnerung, der Sprit ging langsam zu Neige. Und wir haben gemerkt, wir rutschen unfassbar. Weil ich glaube, einerseits lag es am Profil der Reifen, was nicht mehr existent war. Aber andererseits war es auch einfach wirklich eine Eisfläche. Und links und rechts ging langsam, die Straße ist halt abfällig geworden. Nur so 1-2 Meter. Aber es hat gereicht, weil da unten war einfach nur matschige Schneelandschaft. Dass man wusste, okay, wenn wir hier runterrutschen, dann bleiben wir da auch. Und wir waren halt irgendwie auf dem Berg im Schneegestöber mit kaum Benzin oder Essen. Man hat quasi nie irgendwelche anderen Autos gesehen. Und da hat man dann gemerkt, okay, wir sind jetzt hier in der Situation, in die haben wir uns irgendwie selber manövriert. Aber das, ich war schon so, okay, das wird eine gute Geschichte und wir werden das hier auf jeden Fall irgendwie durchstehen. Aber ich glaube, meine damalige Freundin war nicht so optimistisch, dass da auch dann ein paar Tränen gekullert sind. Und dann kam echt der härteste Punkt irgendwie der Strecke, wo wir auf so einer kleinen Brücke waren, wo dann da unter so ein kleiner Bach irgendwie längs geflossen ist. Und da ging dann echt gar nichts mehr. Jedes Mal, wenn ich irgendwie das Auto so leicht angefahren habe, sind wir einen Meter gerutscht, aber ohne Kontrolle irgendwo hin. Und wir wussten einfach, dass das jetzt ein ganz, ganz bitterer Zeitpunkt werden könnte auf unserer Reise. Und dann haben wir es aber irgendwie geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, was uns da das Leben gerettet hat. Ob es da die Schubkraft meiner damaligen Freundin war. Wir haben auf jeden Fall viel versucht zu schieben auch und sind dann irgendwie über diesen Punkt rübergekommen. Und danach ist eine Last von uns abgefallen. Nach diesem ganzen Abenteuer, was wir erlebt haben. Und als wir dann langsam die Berge runtergefahren sind, dann haben wir die Musik wieder angemacht im Auto, haben aber trotzdem gar nicht mehr gesprochen, weil wir so ausgelaugt waren, emotional. Und dann haben wir die Sonne wieder gesehen und es war einfach ein sehr magischer Moment irgendwie, ja.
Naja, ihr habt da natürlich auch zwei lange Tage mit wenig Schlaf und viel Kälte in den Knochen gehabt und da freut man sich dann auch so ein bisschen wieder auf Zivilisation, ne?
Ja, wir sind dann auch, das war, glaube ich, das einzige Mal, dass wir in so eine Art Hotel gegangen sind. Das war einfach da sind wir nach Karakol gefahren und waren dann in einem größeren Gasthaus, also mit mehreren Zimmern, wo es dann unten auch so eine Art Rezeption gab. Und haben uns dann erstmal wirklich in ein weiches Bett danach geworfen und uns sind, glaube ich, erstmal eine heiße Suppe oder so gegessen gegangen, weil wir es dann einfach brauchten.
Ich habe mich gefragt, wie muss ich mir so einen Ort wie Karakol oder halt eben diese mittelgroßen Orte in Kirgisistan so vorstellen? Und du hast es gerade auch so eine heiße Suppe mal so gemeint. Wie muss ich mir das Essen eigentlich?
Ja, das Essen, um damit mal anzufangen, ist, würde ich sagen, sehr, sehr fleischlastig. Und mich hat es immer so ein bisschen gerade daran erinnert, dass auch viel kalter Braten irgendwie aufgeschnitten wurde, auch zum Frühstück immer irgendwie. Das ist so eine Sache, die stets irgendwie wiedergekehrt ist, dass wenn wir in irgendwelchen Gasthäusern waren, immer kalter Schweinebraten oder auch sehr muslimisch geprägt, kann das sein, dass es Rinderbraten war, aufgeschnitten worden ist und dann gab es immer eine Schale mit Süßigkeiten und so ein bisschen allerlei. Es gab auch viel Gemüse in irgendwelchen brutzelnden Soßen, was man dann, wo man immer gar nicht genau wusste, okay, was ist denn das eigentlich gerade für ein Gemüse? Wir hatten auch mal so eine sehr scharfe Paprikasoße irgendwie. Ist auf jeden Fall nicht zu vergleichen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt genau wie in irgendwelchen anderen asiatischen Ländern oder das kann man vergleichen mit irgendeiner europäischen Küche. Ist auf jeden Fall sehr, sehr deftiges Essen, was auch von innen sicherlich dann wärmen soll. Und die Städte, da merkt man krass den sowjetischen Einfluss, also gerade bei den Städten. Ist also sehr, sehr rough, grau und die Straßen haben auch häufig dieses Schachbrettmuster, was man dann auch vielleicht aus New York kennt oder generell aus den USA. Und auf den Straßen ist auch nicht sonderlich viel los. Also auch in, selbst in Bishkek, für eine asiatische Hauptstadt, war es wirklich entspannt. Sowohl was das, was den Verkehr angeht, als auch was die Anzahl Menschen irgendwie auf der Straße angeht. Aber was dann halt wirklich auffällt im Stadtbild, obwohl es eigentlich so eine sehr roughes Wetter, roughe Häuser und irgendwie jetzt keine Sachen, wo du sagst, oh, das sieht aber schön aus. Was diese Städte dann irgendwie schön macht, ist halt das Bergpanorama drumherum, was man immer irgendwie von überall sieht, um das ja einfach die ganze Zeit zugelächelt wird. Das ist das, was irgendwie die Städte dann so besonders gemacht hat.
Okay. Und welche Orte habt ihr noch so besucht?
Genau, so in den Bishkek und Karakol waren wir eigentlich dann noch in Narin. Das ist eigentlich fast gar nicht mehr als Ort zu deklarieren im Vergleich, weil das dann wirklich eigentlich nur noch eine große Hauptstraße war mit ein paar Straßen, die irgendwie links und rechts von abgegangen sind. Und dann war der Ort auch auserzählt und hat sich jetzt vom Vibe dort irgendwie auch jetzt nicht groß unterschieden. Und sonst waren wir eigentlich gar nicht so viel in Orten unterwegs. Einerseits, weil es auch nicht diese Dichte an Städten gibt, wie man sie kennt. Höchstens vielleicht halt kleinere Dörfer, durch die man durchgefahren ist. Aber genau, also Hauptgrund, warum wir auch da waren, war natürlich die Natur und dieses Offroad-Gefahre, dass wir uns halt darauf konzentriert haben. Und ich kann es halt nicht aus eigener Hand wirklich sagen. Aber ich glaube, was die Städte angeht, ist zum Beispiel Usbekistan auch noch ein bisschen schöner. Ist zumindest das, was wir gehört haben, weil man dann nochmal mehr diesen Einfluss der Seidenstraße zum Beispiel merkt und mehr Gebäude einfach vorhanden sind, die wirklich noch altertümlich wirken und einen ganz anderen Sog auf einen haben.
Aber ihr wart zum Beispiel auch auf dem Rückweg, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch mal in Kasachstan, oder? In Almaty.
Genau, das stimmt.
Wie ist das im Vergleich? Merkt man einen Unterschied zwischen den Ländern?
Ja, man merkt auf jeden Fall einen Unterschied. Das war vergleichbar zu, als ich damals, das war meine erste Backpicking-Reise, da sind wir aus Kambodscha mit dem Bus rüber nach Bangkok gefahren. Und das hat sich wie eine kleine Zeitreise angefühlt in die Zukunft. Und das war, wenn du aus Kirgisistan nach Kasachstan fährst, war es ähnlich. Weil man hatte dann auch echt Bishkek, weil das liegt relativ nah an Almaty, an der nördlichen Grenze. Sind wir dann aus Bishkek mit dem Bus rüber gefahren nach Almaty und dort auf einmal alles modern, schicke Restaurants, auch höhere Glas, würde ich sagen Wolkenkratzer, aber höhere Bürogebäude und schicke Parks, was man sich alles irgendwie so vorstellen kann. Und wo man dachte, boah, krass, sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Das fühlt sich echt irgendwie ein bisschen wie zu Hause an. Und ich war dann auch sehr, sehr geflasht von Martin, fand es sehr schön, weil es eine ganz, die Stadt hatte eine ganz tolle Energie. Es war dann sehr, sehr herbstlich. Also mit braunen Blättern dann irgendwie im Park, ganz tolle, wir waren da tatsächlich in einem georgischen Restaurant, was super leckeres Essen irgendwie hatte, auch nicht viel los auf den Straßen und es war dann einfach nach dieser Abenteuerreise, die wir gemacht haben, war das dann nochmal schön, so einen Abschluss zu finden, wo man die Seele noch mal ein bisschen baumeln lassen konnte und ein bisschen einfach die Reise, die man gerade gemacht hat, verarbeiten konnte, ja.
Hm. Seid ihr dann von Almaty wieder zurückgeflogen oder wieder von Bishkek?
Wir sind dann aus Almaty zurückgeflogen.
Okay.
Das liegt daran, dass meine damalige Freundin ist Flugbegleiterin. Und eigentlich hatten wir schon Tickets aus Bishkek über Istanbul dann zurück nach Frankfurt. Und dann haben wir aber gesehen, dass wenn wir das quasi über sie aus Almaty buchen, wo Lufthansa in der Regel hinfliegt, ich glaube momentan nicht, das soll sich aber bald wieder ändern, dass die Tickets dann so günstig waren, dass es tatsächlich dann einfach mehr Sinn gemacht hat, von dort zu fliegen und das andere Ticket zu stornieren, weil man sich dann halt auch die Busfahrt zum Beispiel nochmal spart, zurück nach Bishkek und haben dann das einfach gemacht. Ja.
Okay, spannend. Carlos, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte heute mitgebracht hast aus Kirgisistan. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ein Land, was ich ehrlich gesagt nicht wirklich auf meiner Reiseliste gehabt habe. Vielen Dank, dass du mich da so eingeführt hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Es ist auf jeden Fall ein Land, das ich allen Menschen gern ans Herz legen würde. Und ich habe auch, was ich im realen Leben mache, wenn ich nicht irgendwie unterwegs bin. Ich drehe viel Filme und schreibe auch Bücher und versuchte eigentlich viel von meinen Reisen auch irgendwie zu verarbeiten und viele Erlebnisse, was ich zum Beispiel mit Engelcheck erzählt habe und den heißen Quellen, Und genau, ich bringe jetzt einen Roman raus, beziehungsweise habe einen Roman rausgebracht, wo es auch genau irgendwie um so eine Reise durch Kirgisistan gehen soll. Die Winde, die einer Rosen trugen, heißt das Buch. Und wer da irgendwie Interesse hat, das aus einer emotionalen Perspektive irgendwie zu betrachten, der kann da vielleicht gerne mal reinschauen, ja. Und ich habe einfach sehr viele von den Erlebnissen zum Beispiel auch in Istanbul irgendwie da drin verarbeitet. Und es geht um eine ältere Dame, die verwitwet ist und an der Nordseeküste lebt und dann auf einmal einen Brief aus Istanbul erreicht, dass sie das Tagebuch ihres verstorbenen Mannes abholen soll. Und das macht sie dann widerwillig, weil einerseits will sie das Buch lesen, weil es so die letzte ausgestreckte Hand einer Vergangenheit ist, die irgendwie unausweislich verloren schien. Aber sie hat auch Angst vor Istanbul und dem Reisen, weil sie das noch nie vorher gemacht hat. Und dann ist sie in Istanbul und es ist einfach alles sehr, sehr erschreckend und sehr laut und sehr viel. Aber irgendwie kitzelt das auch schon was in ihr. Und als sie das Buch dann in die Hände bekommt und das liest, erfährt sie, dass ihr Mann, bevor sie sich kennengelernt haben, versucht hat, den Ort zu finden, an dem die Sterne aufgehen. Also eigentlich ist das sehr, sehr mystisch ist. Und er hat ihn auch nie gefunden. War aber quasi immer, er hatte quasi immer diese Überzeugung, dass es diesen einen Ort irgendwie geben muss. Und er hat ihn in Kirgisistan vermutet. Und das ist halt eine Entscheidung von mir gewesen, weil ich auch wirklich glaube, dass Kirgisistan mit das schönste Land ist, was ich jemals gesehen habe, aber was es wahrscheinlich auch generell irgendwie auf der Erde gibt. Und dann macht sich Erna von Istanbul aus auf eine Reise in den Osten nach Kirgisistan über Land und lernt sich dabei selber komplett neu kennen und trifft neue Menschen und sieht auch ihr altes Leben mit anderen Augen, hat mit Reue zu kämpfen, nicht schon früher irgendwie losgezogen zu sein und sucht dann irgendwie den Sinn des Lebens, aber auch ihres eigenen Lebens, kurz bevor es quasi zu spät ist, ja.
Cool. Hört sich spannend an. Vielen Dank. Wir verlinken es in den Shownotes und ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Es hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Bis bald. Viel Erfolg. Ciao.
Ciao.